Ich finde das Wort Alkoholikerin oder Alkoholiker schon sehr hart. Und dieses Wort zu benutzen, um sich selbst oder auch, ja, um selbst diesen einen Anteil, den ich habe, obwohl ich so viele ja habe, aber diesen einen Anteil zu benennen, ist einer der großen Schamdinger irgendwie, kann ich so sagen. Also das ist schon wie so ein roter Punkt auf der Stirn. Es wird auch alles anders. Deine Freunde werden vermutlich anders. Vielleicht wird dein Job anders. Meiner ist es geworden, zwar später, aber ja, der Weg wird vielleicht anders. Vielleicht wird auch die Wohnung woanders dann sein, dein Wohnmittelpunkt, weil das vielleicht dich zu sehr triggert. Ne? Das sind so alles Sachen, die siehst du nach dem ersten Schritt noch nicht. Das kommt erst alles. Und wenn man da jemanden an seiner Seite hat und sich Hilfe gesucht hat, wird's leichter.
Wie fühlt es sich an, wenn Alkohol immer mehr Raum im eigenen Leben einnimmt? Ich frage mich, wie man es schafft, arbeiten zu gehen, den Alltag zu meistern, für die Familie oder andere Menschen da zu sein und gleichzeitig an einer Suchterkrankung zu leiden. Und wie viel Mut braucht es eigentlich, sich irgendwann einzugestehen, so kann es irgendwie nicht weitergehen. In der letzten Folge von Diagnose Kopfsache haben wir gemeinsam mit Dr. Liselotte Mahler darüber gesprochen, wie Suchterkrankungen entstehen, warum Alkohol so gesellschaftlich akzeptiert ist und weshalb der Weg aus der Abhängigkeit absolut keine Frage von fehlender Willensstärke ist. Dieses Thema ergänzen wir nun um eine persönliche Perspektive, denn hinter jeder Suchterkrankung steht ja auch ein Mensch mit einer eigenen Geschichte, mit Krisen und Hoffnungen. Und zu Gast dafür ist Nadine Basler. Sie war selbst viele Jahre alkoholabhängig und kennt eben auch die andere Seite. Wir sprechen über ihren Weg in die Sucht, über Scham, Verdrängung und Depression, aber auch über den Moment, an dem sie sich Hilfe gesucht hat und darüber, wie sie es geschafft hat, ihr Leben grundlegend zu verändern. Und damit herzlich willkommen zu Diagnose Kopfsache, dem Podcast aus dem TWW. Mein Name ist Claudia Noack und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Nadine, herzlich willkommen im Podcast-Studio. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich mich auch, bin mega aufgeregt.
Das ist okay. Nadine, du arbeitest als Genesungsbegleiterin in der psychiatrischen Klinik im TWW. Du bist außerdem Landessprecherin von Ex in Brandenburg. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen, was das ist. Du engagierst dich als Lotsin beim bundesweiten Lotsennetzwerk für Brandenburg und Berlin unterstützt auch noch auf vielfältige andere Weise Menschen mit Suchterkrankungen und psychischen Problemen. Das alles machst du und kannst du vor allen Dingen, weil du selbst auf eine Suchterkrankung, auf eine Alkoholabhängigkeit zurückblickst und dies erstmal nur zur Einordnung, warum wir uns hier heute zusammengesetzt haben. Wenn du heute auf die Zeit deiner Alkoholabhängigkeit zurückblickst, was ist das Erste, was dir dann in den Kopf kommt?
Also das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich daran denke, ist, mein Gott, war das anstrengend. Mhm.
Vielleicht gehen wir daher mal drauf ein. Alkoholabhängigkeit beginnt ja oft nicht mit einem Absturz, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern eher leiser. Viele Betroffene funktionieren lange, lange weiter, managen Alltag, managen Familie, managen die Arbeit und nach außen merkt ja meistens erstmal auch niemand etwas. Erinnerst du dich noch daran, ab wann Alkohol in deinem Leben eine Rolle gespielt hat?
Also familiär hat die immer schon eine Rolle gespielt. Mhm. Und bei mir, es ist schwierig zu sagen, muss ich sagen. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war ich sehr gegen Alkohol.
In deiner Jugend?
Oder? In meiner Jugend, so ja, ab 20. So. Aber dann fing es auch mit der Bulimie an und späterhin war das, naja, es ist ja mega gesellschaftlich. Ne? Irgendwie, man passt sich dort an, man geht dort mit, man trinkt dort mit und es enthemmt Man kommt plötzlich mit Menschen in Gesprächen, mit denen man vorher noch nie in Gesprächen war. Und das merkt sich das Gehirn ja auch und findet es gut. Und dann geht man dann irgendwie noch immer ein bisschen weiter. Und dann ist es manchmal so, dass der Stress einfach mega mehr wird und dann kommt man nicht zur Ruhe und so. So fängt das an. Und ab wann? Ich kann es gar nicht so genau sagen.
Also wenn ich dich jetzt frage, wie lange oder seit wann du für dich selber sagen würdest, dass du alkoholabhängig warst, könntest du das überhaupt benennen?
Nee. Also ich kann dir genau benennen, wann es aufgehört hat. Das kann ich dir sagen, aber genau benennen kann ich nicht. Ich kann allerdings sagen, dass ich 2012 mal meinen Führerschein abgeben musste wegen Alkohol am Steuer, mitten in der Nacht. Genau, und da wusste ich, ich habe ein Problem. Aber eigentlich wollte ich damit auch nicht raus. Ja, also ist ja, habe ich alles unter Kontrolle. Ich glaube, das ist das Erste, was jeder sagt, der ein Problem hat. Ich habe es unter Kontrolle.
Ja, da komme ich auch noch mal drauf zu sprechen. Und aber vorher noch mal, viele Menschen, die alkoholabhängig werden, um jetzt einfach mal bei der Droge Alkohol zu bleiben, sagen rückblickend, ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert. Mhm. Ich habe meinen Konsum unter Kontrolle, eben was du auch gerade meintest. War das der Moment mit der Abgabe des Führerscheins, wo du gemerkt hast, das ist jetzt mehr als, ich trinke mal nur ein Glas?
Nee. Da war ich noch nicht so weit, noch lange nicht.
Ah, ja.
Also ich habe schon was geändert. Ich bin von Sekt auf Rotwein gegangen. Das ist
also
das,
Sekt
was
war so dein
damals
Getränk.
Damals war es Sekt, und nach der Führerscheinabgabe war es dann der Rotwein.
Ja. Also ich sage jetzt mal, gar keine harten Sachen, keinen Schnaps. Was man vielleicht so denkt, das Alkoholiker, Hauptsache viel Alkohol.
Nee, es war Rotwein. Es war immer ein sehr guter Rotwein. Auch das ist
das war wichtig.
Unbedingt, weil ich passe ja auf mich auf.
Ja.
Es war ja kein Fusel. Es war guter Rotwein.
Interessant. Und wie war das dann? Gab es Momente, in denen du gespürt hast, dass du die Kontrolle verlierst? Gibt es da einen Moment, an den du dich erinnerst?
Ja, der letzte Moment ist ja noch sehr... Also er wird immer da sein, hoffentlich. Und ich werde ihn hoffentlich auch nie vergessen. Aber es gab hin und wieder immer mal Schnittstellen, wo ich dachte, ach naja, also da hättest du ja nun eigentlich schon... die Bremse ziehen können. So, ne?
Okay.
Ja.
Magst du sagen, was das für Momente
waren? Der letzte Moment, ne, da kann ich dir sogar das Datum sagen, es war der 18. Januar 21, war der letzte Moment. Früher hat mich der Alkohol immer sehr entspannt. Ich war immer sehr locker danach und das Leben war schön. Das war dann irgendwann nicht mal mehr so. Ich wurde dann auch zornig im Alkohol, wenn ich was getrunken hatte. Ich fühlte mich unverstanden und auch an diesem Abend. Und ich war so sauer, ich war so wütend wieder über irgendwas, über irgendein Unverständnis, weil die Welt wieder gegen mich war. Und ich habe die Lieblingskette meines Mannes, die hat mein Mann mir zum Geburtstag geschenkt, zerrissen in kleine Goldschnipsel.
Im Streit, also einfach voll.
Ja, er ist uns dann ins Bett gegangen. Er wollte sich darüber auch nicht mehr reden und nicht mehr sprechen.
Ja.
Wozu auch? Ja, im Nachhinein hat er auch nicht mehr mit mir gesprochen. Aber genau, saß dann allein, voller Zorn und Wut und Alkohol im Kopf und habe dann die Kette kaputt gemacht. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und auf meinem Nachttisch lagen kleine Goldschnipsel. Und ich dachte, jetzt fängst du schon an, Dinge, die du liebst, zu zerstören. Und da habe ich dann die Caritas angerufen. Und das war auch das letzte Mal, dass ich einen Schluck Alkohol getrunken habe.
Weil du gemerkt hast, jetzt verändert es dein Wesen.
Ja.
Jetzt ist es nicht mehr leicht. Jetzt macht es dich aggressiv. Also es gab so einen Cut sozusagen. Oder wie so ein Schalter umgelegt.
Es war eine Entscheidung, die ich getroffen habe, dass es so nicht mehr weitergeht. Ich mache mir alles kaputt. Ich hatte ja alles. Ne? Ich hatte eine funktionierende Familie, ich hatte einen guten Job, ich war sportlich immer gut unterwegs, mein Körper hat immer funktioniert. Ja.
Also gar keine Gebrechen durch den Alkohol. Glaubst du, dass es etwas vielleicht auch in deiner Kindheit oder in deiner Jugend gibt, was... den Weg in die Abhängigkeit so ein bisschen geebnet hat? Also war Alkohol immer, du hast ja auch eingangs gesagt, Alkohol war immer ein Thema. ist eigentlich seit meiner Kindheit. Das meine ich so Sachen, wo du sagst, da gehört er einfach immer dazu, zum Beispiel. Ja,
also einmal das und natürlich die Bagatellisierung des Systems, ne? Dass immer da ist, dass es gar nicht schlimm ist. Irgendwie, und es ist ja auch nicht schlimm. Man guckt eben halt Fernsehen, dann machen sie eine Flasche Wein auf, sieht gemütlich aus, man trinkt zusammen und ne, das bildlicht schon viel Zusammenhalt, Zusammensein.
Der gesellschaftliche Aspekt.
Ja, voll. Mhm. Also ich glaube, das war ein Grund, und auch dazu zu gehören. Mhm. Heute merke ich das umso mehr, oder gerade auch in der frischen Abstinenz, dass wenn gesagt wird, wollen wir was trinken gehen nach der Arbeit, heißt das nicht, wir gehen eine Cola trinken, ne? Sondern das heißt, wir werden irgendein Bier trinken gehen oder einen Wein oder irgendwas anderes. Lass uns ins Pub gehen. Im Pub gibt es ganz selten Cola irgendwie.
Man geht nicht ins Pub, glaube ich,
eine
Limo zu trinken. Ja.
Und also wenn man mitgeht, trinkt man auch mit, in der Regel. Es ist selten, dass dann jemand sagt, nein. Und der wird dann eben halt sehr, sehr lange besprochen.
Mhm. Also sagt die Mutter, ich möchte heute kein Alkohol oder ich möchte kein Alkohol. Muss man sich erklären? Mhm. Musst du dich noch oft erklären?
Ja, noch immer, ja.
Du hast es ja schon angesprochen, dass aus einer Entspanntheit, also nachdem du Alkohol getrunken hast, eher so eine Aggression wurde, Zorn ist aufgekommen, Wut ist aufgekommen. Aber hat die Sucht deinen Alltag vorher auch schon verändert? Du hast zwar immer gesagt, du hast immer funktioniert, du hast hoffentlich auch eine Familie, ich weiß, du bist verheiratet, du lebst in einer stabilen Beziehung. Trotzdem, wie hat die Sucht deinen Alltag vielleicht auch so nach und nach verändert? Gab's da, also würdest du sagen, nee, das war immer gleich, das war sportlich sehr aktiv und es gab eben diesen einen Moment, aber davor, gab es davor auch Momente, wo du gemerkt hast, ich bin nicht mehr ganz so fit oder meine Wahrnehmung ändert sich auf bestimmte Dinge?
Also die Wahrnehmung hat sich bestimmt verändert, nur kann ich das nicht mehr so richtig nachvollziehen. Okay. So. Aber was klar ist und ja, das wird wahrscheinlich ein jeder bestätigen, ist es das morgendliche Aufwachen mit Watte im Kopf, ne? Und erstmal klarkommen, versuchen, ein Gespräch zu folgen. Das wird dann zwar im Laufe des Tages besser, aber am Anfang ist es schon mega schwierig. Beeinflusst auch deswegen, weil man immer irgendwie Angst hatte, noch so ein Stück weit Nachwehen zu haben in Form von Alkoholgeruch. Mhm. Ja, dass man immer nicht mal so nah rangeht, dass man auf Abstand bleibt. Ich habe es vermieden, Pfeffis zu essen, weil das auch immer war dann immer auf Abstand, weil ich halt auch Angst habe, dass ich irgendwas ausdünste, was ich nicht weiß. Ne? Ich verrieche mich ja selten selbst. Genau. Und ab 16 Uhr, ich habe tagsüber nicht getrunken, wobei ich nicht weiß, wie lange das noch gut gegangen wäre. Das weiß man immer nie, auf welchem Eis man sich bewegt. Aber ab 16 Uhr habe ich dann schon immer hin und wieder auf die Uhr geguckt, wann endlich 18 Uhr ist.
18 Uhr war so deine Grenze?
18 Uhr war schon, es sei denn, ich war beim Sport, aber ansonsten war 18 Uhr, war es dann schon so, dass es völlig okay war, da mal einen Korken zu ziehen.
Ist legitim. Total. Jetzt der Abend, ein Rotwein am Abend.
Na klar.
Und du bist immer arbeiten gegangen. Du hast immer Sport gemacht, hast für deine Familie gesorgt. Die haben dich auch nie betrunken, so erlebt.
Mein Mann schon.
Weil er länger auf war.
Der war länger auf, genau. Ja. Die Kinder nicht. Wir reden offen darüber, auch heute noch. Meine Tochter ist 16 Jahre alt, die fragt, Fragen, klar, und sie sagt aber auch nach längeren über, ich kann mich nicht daran erinnern, Mama, dich irgendwann mal betrunken gesehen zu haben. Also die haben das nicht mitbekommen, mein Mann schon.
Ja.
Ja.
Du hast ganz am Anfang auch gesagt, dass du erst auch eine Bulimie hattest. Du sprichst auch sehr offen darüber, dass du auch depressive Episoden hattest. Wie eng hängen aus deiner Sicht psychische Erkrankung und Sucht zusammen, also aus deiner Erfahrung?
Also aus meiner eigenen Erfahrung und mit vielen Gesprächen sind die schon sehr eng zusammen. Möglich, dass so nach einer Abstinenz die Depression manchmal reduzieren, weggehen sogar, aber manchmal nicht.
Meinst du eine Abstinenz so in dieser Sucht? Also gab es in diesen Jahren auch mal eine Phase, wo du sagst, ich trinke jetzt mal 2 Wochen nicht? Oder hast du es durchgezogen? Oder wolltest du, hast du geahnt, irgendwie brauche ich den Alkohol zu sehr, ich mache mal eine Pause?
Ja, klar. Ja. Na klar. Ja. Ne? Und dann macht man mal 14 Tage eine Pause und sagt, man hat kein Problem. Dann macht man mal einen Monat Pause, dann hat man auch kein Problem.
Also das kennst du auch.
Na klar.
Ja.
Mhm. So, man muss dann irgendwann mal, habe ich mir dann eingestanden, ich kann gar nicht mehr. Also das geht mal 14 Tage mit Anstrengung. Aber dann bin ich auch froh, wenn die 14 Tage wieder vorbei ist. Und warum ist das so? Warum bin ich denn dann jetzt froh, dass ich jetzt wieder was trinken kann?
Hattest du in diesen 14 Tagen auch mal körperliche Entzugserscheinungen?
Nein. Nein, Gott sei Dank nicht. Nee. Nein.
Und die depressiven Episoden, kamen die auch in dieser Abstinenz?
Na, die waren schon davor da.
Die waren schon davor.
Also, sie waren davor da, sie war währenddessen da und sie waren auch danach da.
Also gelöst hat der Alkohol es nicht, wahrscheinlich nur für den Moment.
Für den Moment, aber er hat es ja dann verstärkt. Es sind ja viele. Also, wenn man anfängt, über sich nachzudenken, und das macht man, dann ist man mit dem, was man sieht, nicht zufrieden. Also, ich verallgemeine das ist nicht richtig. Also, ich war damit nicht zufrieden. So, ne? Ich war nicht zufrieden mit dem, was ich da gesehen habe. Das war.
Mit dir selbst, meinst du?
Und dafür habe ich mich doppelt angestrengt, noch andere Sachen noch zu machen, damit ich das irgendwie noch abpolstern kann. Ja, aber das ist mir nicht gelungen.
Aber auf Arbeit hat dich auch niemand darauf angesprochen?
Nein. Ich habe gerade nochmal nachgedacht, nein.
Nein. Hat dein Mann dich mal darauf angesprochen?
Also, nie. Also, er hat schon gesagt, dass, ne, deine Sauferei. So, das hat er schon gesagt, ja, klar. Aber wir haben nie so richtig darüber gesprochen. Ich meine, ich glaube, zum einen fehlte ihm. Er war zu nah dran, es fehlt ihm der Abstand, meinte ich, irgendwie, er wollte mich ja auch nicht verletzen. Und zum anderen fehlte mir auch der Mut, darüber zu sprechen, wie es mir wirklich geht.
Viele Betroffene sprechen ja im Nachhinein, währenddessen ja selten, aber es ist ein vorherrschendes Gefühl, aber im Nachhinein auch von ihrer Scham, sich einzugestehen, dass sie den Alkohol brauchen, dass sie sonst nicht funktionieren. Welche Rolle hat das Gefühl bei dir gespielt?
Scham war einer der obersten Gefühle, die ich empfunden habe. Ja.
Ja. Also nur vor bestimmten Personen, vor dir selbst?
Vor allem, vor dem Spiegelbild, vor meiner Familie, vor meinen Haustieren, vor jedem. Vor jedem, der mir begegnet ist, hatte ich große Schamgefühle, dass ich das nicht mehr unter Kontrolle habe.
Dafür hast du dich geschämt, dass du keine Kontrolle mehr hast? Weil funktioniert hast du ja offensichtlich.
Ich habe sehr gut funktioniert. Ich habe meinen Job immer gut gemacht. Ich habe aus der Anstrengung heraus wahrscheinlich es sogar noch ein bisschen besser gemacht. Ne? Ich habe das immer alles unter Dach und Fach bekommen. Außer die Sache mit dem Alkohol.
Ja, als was hast du gearbeitet?
Ich war rechtsanwalt und Notarfachangestellte.
Also durchaus ein sehr anspruchsvoller Job, der ja auch eine Präzision und also auch eine inhaltliche Konzentration braucht.
Ja, Fristen, ja. Kontrolle, Überstunden, ja.
Und wenn du berichtest ja heute sehr offen über deine Alkoholabhängigkeit, die du überwunden hast. Hast du das Gefühl, das habe ich mich so in der Vorbereitung gefragt, dass du als Frau härter dafür verurteilt wirst? Oder wirst du überhaupt verurteilt? Und wenn ja, ist es so, auch weil du eine Frau bist?
Das sind ja meine Gedanken, ne?
Ja.
Ich denke ja. Ich denke schon. Also, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, einfach so, und das kommt, darauf zu sprechen, unabhängig davon, also wir haben das Thema Alkohol nicht, aber unabhängig davon kommt das Thema drauf, dann höre ich allseits, dass das mehrfach unsexy ist, als Frau ein Alkoholproblem zu haben.
Ja, komisch für Männer. Also
das ist weniger schlimm. Es ist auch nicht schön, aber weniger. Also ich glaube, wenn ich das Wort benutzen darf, ist der Ekel höher als Frau Alkoholsucht unter einer Alkoholsucht zu leiden als Mann. Ja.
Wenn du jetzt mal an den gesellschaftlichen Zusammenhang nochmal, oder wenn wir nochmal beim gesellschaftlichen Zusammenhang bleiben, glaubst du trotzdem, dass das Thema Alkohol oft verharmlost wird?
Ich finde, das sind zwei Extreme, die sich da abspielen. Also zum einen wird es mega bagatellisiert. Und es wird jedem, der versucht, von wegzukommen und abstinent zu leben und zu bleiben, sehr erschwert. Und zum anderen wird es so stigmatisiert. Also, ne, dass man dann schon abgeurteilt wird, wenn man es nicht mehr unter Kontrolle hat.
Wobei das ja bei dir gar nicht offensichtlich so viele Menschen mitgekriegt haben, oder? Also du hast ja funktioniert. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen. Wofür hast du dich geschämt?
Ich finde das Wort Alkoholikerin oder Alkoholiker schon sehr hart. Und dieses Wort zu benutzen, um sich selbst oder auch, ja, diesen einen Anteil, den ich habe, obwohl ich so viele ja habe, aber diesen einen Anteil zu benennen, ist einer der großen, großen Schamdinger irgendwie, kann ich so sagen. Also das ist schon wie so ein roter Punkt auf der Stirn und alles andere fällt ab. Also jeglicher andere Anteil zählt dann einfach nicht mehr und das ist diese Angst davor, genau nur das gesehen zu werden und das andere nicht mehr.
Und weil wir wahrscheinlich ein Bild im Kopf haben, wie ein Alkoholiker oder eine Alkoholikerin sein muss, ja, oder wie wir sie sehen. Wir sehen ja extreme Beispiele auch durchaus auf der Straße, dass jemand einem betrunken entgegenkommt, dort bewegungslos liegt, wahrscheinlich so viel Alkohol oder Drogen konsumiert hat. Und so will man ja nicht sein.
So, nee, man will ja nicht, will man nicht sein.
Eine von denen sein. Und trotzdem hast du ja funktioniert. Also ich finde dieses Bild, du sagst ja selber, du bist trockene Alkoholikerin. Das ist tatsächlich auch in meinem Sprachgebrauch drin. Alkoholiker, Alkoholikerin. Aber ich muss gestehen, dass ich auch nach dem Interview mit Lieselotte Mahler, was wir hier hatten, da auch meine Wortwahl überdacht habe und sage, ist jemand suchterkrankt, ja, an einer oder leidet an einer Alkoholabhängigkeit. Ich finde, das ist nochmal was anderes als sagen, ist ein Alki.
Ja.
Also das ist ja auch so was, womit man mal ganz schnell dabei ist, ja, oder ein Suffi oder Entschuldigung, dass ich das jetzt hier so sage. Aber das ist ja so ein Bild, was viele im Kopf haben.
Ja, es ist halt mega abwertend.
Ne? Ja, also total. Absolut stigmatisierend.
Ja, ne? Also da ist Hopfen und Malz verloren und was man da nicht alles hört.
Ja. Ja?
Oder die Kinder tun mir leid, diejenigen eben nicht.
Ganz sensibles Thema.
Also, ja, und dann denke ich mir, wow, du kennst doch dein Leben gar nicht. Ne? Also,
nein. Nee. Und man muss ja auch einfach sagen, dass eine Alkoholabhängigkeit ja auch nichts mit der Zugehörigkeit zu einer, sagen wir mal, gesellschaftlichen Schicht zu tun hat. Es kann ja wirklich jede und jeden treffen, durch alle Schichten, ob man, ich sag mal ganz schwarz-weiß, ob arm oder reich, ob alt oder jung, es gibt ja da absolut keine Grenzen.
Nein.
Insofern freue ich mich auch, dass wir hier sitzen, um auch mit diesem Bild mal aufzuräumen. Das finde ich auch ganz wichtig. Du hast einen Weg aus der Sucht gefunden und du hast uns auch über diesen Moment berichtet, an dem du gesagt hast, okay, Nadine, jetzt ist ja absolut Schluss. Und du hast dann gesagt, du hast die Caritas angerufen, weil ich wollte dich fragen, wem hast du dich anvertraut und hattest du aber auch Angst?
Oh ja.
Ja.
Ja. Ich habe die Caritas angerufen und sie ging nicht sofort, also sie ging, die dort mitarbeitenden Menschen gingen nicht ans Telefon und ich habe auf den Anrufbeantworter gesprochen.
Für unsere ZuhörerInnen würde ich auch gerne mal fragen, die Caritas ist ja ein sehr großer Verein, sage ich jetzt mal. Hast du da eine bestimmte Suchtstelle an? Hast du dir eine Nummer rausgesucht?
Ich habe eine Nummer rausgesucht.
Ja, also kurz für unsere Zuhörerinnen, die werden wir auch in den Shownotes verlinken und auflisten, wo sie sich hinwenden können, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn ihr Hilfe braucht. Also du hast ja eine Nummer rausgesucht. Hattest du die parat oder musstest du die nennen? Die hast du dann in dem Moment recherchiert.
Genau.
Also das hast du ja auch, ist ja auch eine Kraftanstrengung, sagen, okay, suche ich mir eine Nummer raus. Und die, hast du mehrere Anläufe gebraucht?
Nee, ich habe sofort auf den Anrufbeantworter gesprochen. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe mir ein Zeitlimit gesetzt. Ne? Gucken, ob die zurückrufen. Wenn die nicht zurückrufen, bin ich nicht abhängig. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber das war damals für mich irgendwie, so, dann kannst du ja weitermachen. Aber die haben zurückgerufen. Relativ schnell. Ich glaube, das war der nächste Tag, als ich sie dann am Apparat hatte. Und wir haben einen Termin vereinbart. Ja. Und zu dem Termin bin ich auch pünktlich gegangen. Ziemlich, sehr pünktlich. Es war Januar. Es war, es hat geschneit. Es war kalt. Und ich lief vor dieser Caritas auf und ab und auf und ab. Und ich glaube, auch unter mir schmolz dann schon der Schnee. Und ich lief eine Rille rein wie ein, ja, wie ein Löwe im Käfig. Ja, ich wusste nicht, ne? Gehst du da jetzt rein? Wenn du da jetzt reingehst, dann weiß die Rentenversicherung Bescheid, dann weiß die Krankenversicherung Bescheid. Die wissen alle Bescheid, dass du ein Alkoholproblem hast.
Ist das so?
Das ist so. Und du musst darüber sprechen. Und ich weiß noch, wie die Dame, das war Anfang der Corona-Zeiten, und sie saß mit einem Mundschutz vor mir. Ich konnte noch nicht mal lesen so richtig, was denkt sie jetzt über mich? So.
21.
Und, ja. Und ja, ich konnte in meinem Gesicht nichts ablesen. Und das fand ich irgendwie auch noch mega schwierig. Und ich weiß noch, wie sie mich gefragt hat, was kann ich für sie tun? Und ich war noch so schnippig, habe gesagt, 200 Gramm Salami bitte. So.
Aber deinen Humor hast du nicht verloren?
Nein, nein. Ja, darüber musste sie auch erstmal lachen und dann kam man so ins Gespräch.
Gebrochen.
Ja.
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 Wie lange hat das Gespräch gedauert?
Das kann ich nicht mehr sagen. Es war, also sie hat mir so einen Flyer gegeben, da stehen verschiedene Sachen drauf, die man halt so machen kann. Entweder die Ambulante, wofür ich mich dann entschieden habe, aus Stigmata-Gründen. Als Lotsin, also als Roller der Lotsin, würde ich immer davon eher abraten. Ich würde wirklich eher dazu raten, wenn man in die Entgiftung geht, das ich auch nicht gemacht habe, das habe ich alleine gemacht. War auch nicht krankgeschrieben, ich war arbeiten. Ne? Also das ist auch aus Stigmata-Gründen. Und ich würde aber heute sagen, mach die Entgiftung und hol dir schon da ganz viel Hilfe. Bau dir ein Netzwerk auf, versuch es irgendwie dort auch gleich in die Reha mit reinzuschlittern. Nimm dich 3 Monate raus und wenn es nicht geht, dann mehr. So, ne? Nimm dich raus und es passiert ja auch so wahnsinnig viel im Kopf. Es wird auch alles anders. Deine Freunde werden vermutlich anders. Vielleicht wird dein Job anders. Meiner ist es geworden, zwar später, aber ja, der Weg wird vielleicht anders. Vielleicht wird auch die Wohnung woanders dann sein, dein Wohnmittelpunkt, weil das vielleicht dich zu sehr triggert. Ne? Das sind so alles Sachen, die siehst du nach dem ersten Schritt noch nicht. Das kommt erst alles. Und wenn man da jemanden an seiner Seite hat und sich Hilfe gesucht hat, wird es leichter.
Also bist du gar nicht zum Arzt gegangen zum Beispiel?
Oder? Nein.
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 Und hattest du Symptome der Abstinenz also oder gar nicht? Nee, okay. Es war also vor allen Dingen im Kopf.
Es war im Kopf. Es war im Kopf, aber das hat auch gereicht.
Ja, keine Frage.
Also nein, aber körperliche Symptome hatte ich nicht.
Okay. Wie lange hat es ungefähr gedauert? Also hast einen Flyer bekommen, da standen so ein paar Tipps drauf. Ich will das gar nicht bagatellisieren. Trotzdem hört es sich erstmal banal an, so einfach. Aber also ich stelle mir jetzt gerade vor, dass du schon einen unglaublichen Willen auch hattest, aus dieser Sucht rauszukommen.
Ich wollte das nicht mehr.
Ja.
Ich wollte nicht mehr von irgendetwas abhängig sein. Und es hört sich total leicht an. Aber jede einzelne Silbe, die man formuliert, jeder einzelnes Eingeständnis, was man macht, wenn man ja vor jemanden sitzt, und auch die Überlegung, wie geht's denn mit mir und meinem Leben weiter? Also möchte ich zum Beispiel halt die Entgiftung oder wähle ich dann, weil ich schon entgiftet bin, gehe ich in die Reha? Oder mache ich auch, es gibt Teilreha und Teilambulanz, ne? So und so viele Wochen und das splittet man auf. was mache ich? Und was tut mir gut? Und ganz oft weiß man das nicht, was einem denn wirklich gut tut. Mir hätte was anderes besser getan.
Das weißt du heute.
Das weiß ich heute. Mhm. Aber ich habe mich damals für diesen Weg entschieden. Ja, und dann wird ein Antrag gemacht bei der Rentenversicherung. Und dann Ambulanz zum Beispiel. Also bei mir war es so, dass ich einmal in der Woche Gruppe hatte.
Die anonymen Alkoholiker oder welche Gruppe war
das? Caritas-Gruppe. Das geht direkt über, das ist eine Therapie, genau. Und einmal ein Einzelgespräch. Mhm. Und das in der Gruppe, das war auch ziemlich ernüchternd, muss ich mal sagen. Also wir waren, glaube ich, damals zu 8, 9, 10 Leute und ich dachte, wir sitzen alle in einem Boot und wir kämpfen alle gegen denselben Feind, aber so ist es nicht. Viele sind vielleicht auch da, weil sie die MPU machen müssen und haben gar kein Alkoholproblem.
Die MPU, du musst es kurz erklären.
Das ist, das sind die Menschen, die den Führerschein unter Alkohol verloren haben und die müssen dann nachweisen, Minimum ein Jahr, dass sie abstinent leben und die brauchen Unterschriften. Genau. Und die haben dann einfach prinzipiell kein Alkoholproblem, verstehen auch gar nicht, warum sie hier sitzen und verstehen auch nicht die Menschen, die jetzt da sitzen und das ernst meinen, davon wegzukommen und Hilfe benötigen. Das war für mich damals auch die ersten 2 Sitzungen, dachte ich auch, boah, was? Nee, da gehe ich nicht nochmal hin.
Wobei ich mich wirklich frage, ob ich, wenn ich schon so viel trinke, dass mich dann ins Auto setze und losfahre, ob ich dann wirklich kein Problem mit Alkohol habe.
Ich spule noch ein bisschen zurück, ein paar Jahre. Ne? Ja. Also 21 habe ich aufgehört zu trinken. Mhm. 2012 habe ich meinen Führerschein verloren.
Genau.
Ich musste keine MPU machen, so hoch war ich nicht. Mhm. Da hatte ich sehr viel Glück. Aber hätte ich es machen müssen, würde ich es nicht ausschließen, denselben Gedanken zu haben wie die anderen 21.
Du hast in einem Vorgespräch zu mir gesagt, oder in einem Gespräch, was wir hatten, dass viele Alkoholiker, jetzt bin ich schon wieder bei diesem Begriff, viele Alkoholkranke sich selbst belügen.
Ja.
Kannst du darauf nochmal näher eingehen?
Also, ich glaube, diesen Satz hatte ich vorhin auch schon gesagt, ne? Wenn der Satz fällt, ich habe es unter Kontrolle, ist es meistens schon so weit, dass es nicht mehr unter Kontrolle ist. Weil jetzt wurde man schon angesprochen, es war ja schon auffällig. Irgendwas am Verhalten war anders auffällig für
Kontrolle
jemanden.
Kontrolle ist schon
dritten.
Thema. Ne? Auf einmal ist so Kontrolle schon Thema.
Genau, ja, also richtig. Also es ist schon aufgefallen, dass ich Kontrollverlust habe, dass irgendwas anders ist als normal trinkende Menschen. Wobei an dieser Stelle, was ist normal trinkend, ne? Weiß ich nicht.
Ja, ja, wir haben auch in der letzten Folge über den schwierigen Begriff des gesunden Alkoholkonsums gesprochen.
Mhm. Ja, das ist absurd. Also ja, es ist ja ein Nervengift. Und
richtig.
Egal in welcher, wie viel ich davon in mich reinschütte, ist und bleibt es einfach ein Gift.
Ja.
Und das ist so. Und das ärgert mich auch im Nachhinein und jetzt und heute und damals, dass es so bagatellisiert wird. Mhm. Ne? Dass es völlig normal ist, dass man, wenn man durch Einkaufsläden geht, an die Kasse gelangt, erstmal durch Spirituosen muss. Von den Flachmännern an der Kasse mal ganz abgesehen. Ne?
Gleich also über den Schokoriegeln. Für die Kinder den Schokoriegel.
Genau, und eine Treppe höher.
Eine Treppe höher.
Sind dann noch die Genussmittel der Erwachsenen. Und das ist schon irgendwie, ne, man sagt immer, barrierefrei. Das ist nicht barrierefrei.
Ja. Dann warst du in dieser Gruppe. Wie ist das dann weitergegangen?
Ich habe das durchgezogen. Wenn du mich jetzt fragst, wie lange das war, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich meine, es sind 1,5 Jahre. Es ist ja auch wahnsinnig viel passiert in der Zeit. Also ich kam ja dann auch noch mal in eine große Krise, habe die Welt nicht mehr verstanden. Für mich war es ja genau dann auch so, ne, dass ich nicht mehr dieselben Freunde hatte, dass ich vieles in Frage gestellt habe, ob das überhaupt alles so richtig war, ob das so richtig ist. Ja, ich fühlte mich auch dort wieder unverstanden.
Weil in der Gruppe?
Nicht in der Gruppe, sondern überhaupt in diesem Leben. Mhm. Ich musste ja dann begründen, warum ich jetzt nicht mehr mitgehe, nach der Arbeit etwas trinken. Ich habe mir die wildesten Sachen einfallen lassen. Ja, und irgendwann, nee, dort habe ich es nicht gemacht. Nee, ich habe es auf Arbeit nicht, habe ich mich nicht geoutet.
Nein.
Habe ich nicht gemacht. Das habe ich erst viel, viel später getan, als ich sehr, sehr viel mehr Kraft hatte. Aber das hat sehr lange gedauert.
Also die Scham
es ist nicht
war
selbstverständlich. Ja.
Die Scham war immer noch da.
Ja, ja. Mhm. Also von, ich muss arge Medikamente nehmen oder...
Also als Ausrede.
Ja, na klar. Ja, ja. Oder ich muss fahren. Und da kam auch, ne, damals bin ich am Hauptbahnhof, habe ich gearbeitet. Mhm. Ja, du fährst doch mit dem Zug. Ja, ja, aber ich habe mein Auto dann in Birkenwerder und da muss ich dann fahren. Ja. So hatte ich nicht. Aber irgendwas muss man sich ja einfallen lassen. Ne? Mhm. Und das war auch mega anstrengend. Mhm. Und auch da fühlte ich mich irgendwie, also es fühlte sich zwar besser an, weil es ist ein gesundes Lügen, zumindest meinem Körper gesundes Lügen, aber Lügen ist es trotzdem. Mhm. Ja.
Du hast ja gesagt, körperliche Entzugserscheinungen hattest du glücklicherweise nicht.
Korrekt.
Aber dann war ja 18 Uhr vielleicht und du hättest dir normalerweise einen Rotwein aufgemacht. Mhm. Wie war es denn dann so um 18 Uhr?
Ich bin viel laufen gegangen um 18 Uhr. Ich habe viel Wasser getrunken. Ich habe versucht, mich neu zu polen. Mhm. Aber das war echt nicht einfach. Ich habe damals nicht mehr geraucht. Ich habe davor das Rauchen aufgehört, als es...
noch während der Abhängigkeit.
Das fand ich nicht so schlimm. Ich fand das Rauchen aufhören nicht so schlimm, wie das Alkohol aufhören. Mhm. Also auch aus Gründen der Gesellschaft, muss man vielleicht sagen. Ne? Wenn ich jetzt sage, irgendwie ich rauche nicht, dann war so, ach, ein Zug, komm, nimm mal einen Zug. Das kommt nicht.
Nee, da sind ja alle ganz voller Bewunderung, dass du aus gesundheitlichen Gründen aufgehört hast. Und dann denken wahrscheinlich, boah, stark. Oh, das müsste ich auch.
Ja, ja. Stark, wie hast du das geschafft? Dann kommen so die Fragen, ja, oh, Wahnsinn. Ja. Und toll, ist beim Alkoholaufhören nicht so.
Nee. Also auch ich kenne das, dass man sagt, nee, ich trinke heute keinen mit. Wieso denn nicht? Einer geht doch.
Ja.
Selbst in der Schwangerschaft, dass jemand sagt, na, ein Glas Sekt schadet nicht. Wo man sich wirklich an den Kopf fasst und sagt, also also es wird einem nicht leicht gemacht. Da müssen wir uns alle mal an die Nase fassen und sagen, also diese Fragen, ja.
Voll. Aber nochmal auf die 18 Uhr Sache zurückzukommen. Es ist schon schwierig gewesen. Mhm. Ja, ja. Das war's. Also viel, wie gesagt, Wasser trinken. Es waren auch ganz viele Situationen, wo ich dachte, wir reden doch eine Sprache, hast du mich nicht verstanden? Also zum Beispiel habe ich einer Freundin gesagt, die zu Besuch war, ich habe aufgehört, so, das war zu Ostern, das heißt, also so viel Zeit lag da jetzt noch nicht zwischen Januar und Ostern. Ich habe aufgehört zu trinken, ich bin in Therapie.
Also hast du dich einer Freundin,
anderes machen. Genau.
Hast du dich einer Freundin anvertraut?
Genau, ja. Und bitte bring kein Alkohol mit.
Ja.
Und ich war laufen und kam wieder und da stand sie in meiner Küche mit einem Glas Weißwein. Sag mal, ich habe es doch gesagt. Sie hat es auch sofort weggekippt und ist dann rausgegangen und ich bin so, okay, du bist jetzt ganz ruhig und gehst duschen, meditierst ein bisschen, alles wird gut. Das ist dann schon hart und dann war es eine Stunde später, da hat sie, wir haben gegessen, die beiden haben gekocht und sagten, fertig, wir können jetzt zusammen essen. Und dann stand da schon wieder das Glas Weißwein. Und da war ich
extra,
das ging nicht ohne. Und ich war wirklich sauer. Ich war so wütend. Ich habe dann angefangen zu putzen mit ganz, ganz lauter Musik. Ich habe laut mitgesungen, damit ich dieses Verlangen übertöne, damit ich lauter bin als dieses Verlangen, jetzt mich doch hinzusetzen und doch mit dieser Freundin ein Glas Wein zu trinken, weil es gehört sie sicher so. Wir haben das immer gemacht. Ich habe ganz viel Ärger mit meinem Mann auch bekommen. Wir haben doch jetzt Besuch, warum ich mich jetzt rausnehme. Mhm. Ich soll mich jetzt mal zusammenreißen. Das hat er auch erst viel, viel später verstanden. Ja, also musste ich gegen diese lauten Stimmen in meinem Kopf, wo ich sie nicht höre, ne? Also bitte nicht falsch verstehen, aber diesen Druck, doch jetzt irgendwie doch nachzugeben und zu sagen, nicht schlimm. Mich dann noch verteidigen, warum es gerade so ist, wie es ist. Und das war doppelt anstrengend. Also so eine Situation kamen dann auch.
Ist das Verständnis im Freundeskreis gewachsen oder sitzt diese Freundin heute nicht mehr an deinem Küchentisch?
Doch, die sitzt an meinem Küchentisch. Und ich rede ja dann darüber. Auch wenn ich in erster Linie natürlich erstmal ziemlich ja, was sagt man, enttäuscht ist nicht so richtig, aber es war schon das Gefühl eher so des Einknickens, der Ohnmacht. Ja, mhm. Nicht verstehen. Also, warum werde ich denn nicht verstanden? Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Ich hab ehrlich gesagt auch nicht mehr denselben Freundeskreis.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch ganz viel mit dem Bild des, ich sage den Begriff mal konkret, des Alkoholikers zu tun hat, weil die Leute haben ja ein Bild von einer alkoholkranken Person im Kopf und das hast du nicht erfüllt. Du warst das doch gar nicht. Kann ja nicht so schlimm sein. Ja, und du hast ja immer funktioniert. Mhm. Ja, und ich glaubst du, weil du ja so eine unglaublich hochfunktionelle Person warst, auch in dieser Sucht. Ich finde, das bist du. Funktionierst ja immer noch. Wir kennen uns ja auch aus der Klinik durch deine Arbeit als Genesungsbegleiterin. Glaubst du, dass es deshalb deinem Umfeld auch so schwer gefallen ist, den Ernst der Lage zu begreifen?
Diese Frage habe ich mich nie gestellt. Mhm. War mir eigentlich auch Schnuppe.
Ja.
In erster Linie zählte ich und meine Gesundung irgendwie, da durchzukommen und weiterhin zu funktionieren und weiterhin da zu sein. Und natürlich habe ich nach Verständnis irgendwie gesucht, aber wenn ich keins bekommen habe, dann musste es mir in diesem Augenblick dann auch egal sein. Ja.
Und sind die Wege aus einer Abhängigkeit, aus einer Sucht ja selten stringent? Wie war denn das bei dir? Gab es Rückschläge oder Momente des Zweifelns, dass du auf dem richtigen Weg bist?
Ich fange mal mit dem Positiven an. Mhm. Ich sag mal, ich war niemals rückfällig. Ich war, es gab auch keinen Vorfall, das nennt man so, wenn man mal aus Versehen vielleicht irgendwie, oder was heißt aus Versehen, aus Versehen zu trinken, hört sich auch komisch an, aber es gibt ja, was weiß ich, in so einen Balsenkuchen reinzubeißen, ne? Da ist ja auch Alkohol drin und sowas.
Der schmeckt doch manchmal so ein bisschen so.
Da ist immer Alkohol drin.
Ja.
Ja, das sollte man dann auch wissen, dass man da immer ein bisschen nach hinten reinguckt, in was ist in die Zutatenliste da überhaupt alles verankert.
Nur bei der Marke, die ich jetzt nicht nochmal nenne, aber nur bei der Marke oder auch bei anderen Marken?
Es
bei
diesem, gibt auch
andere dieser Fertigkuchen, ne? Dieser fertige
Rührkuchen.
Ja. Der ja durchaus mal auch ganz lecker sein kann, so, ne? Aber vielleicht auch deshalb. Also mir fällt auch so ein kleines Törtchen, so ein kleiner Riegel ein.
Genau diese.
Dessen Namen wir jetzt hier nicht
nennen.
Nein,
natürlich nicht. Nein. Aber auch da steht drauf, es sind so und so viele Riegel drauf, die mit Alkohol sind. Bitte achten Sie oder teilen Sie es Ihren Kindern richtig ein, was auch immer das zu bedeuten hat. Mhm. Das habe ich neulich erst gelesen, ich glaube vor 2 Wochen oder so.
Ja. Ja, dann gibt es ja auch bestimmte Likörpralinen, die sehr populär sind zum Beispiel. Mhm. Aber auch das meidest du, das ist absolut ausgeschlossen, dass du es konsumierst.
Ja, absolut. Ja. Mhm. Absolut. Also wo eine Praline das Innenleben schwimmt und klar ist, was da drin ist, ne? Das meide ich natürlich, genauso wie Schwarzwälder Kirsch oder Torte oder dieser Schweden-Eisbecher mit Eierlikör. Ne? Das sind so Sachen.
Ja.
Natürlich meide ich die. Manchmal kommt es vor, dass ich irgendwie das nicht wusste und es ist in meinem Mund. Das ist jetzt aber nicht wirklich triggernd. Das ist nicht schlimm.
Okay. Mhm.
Ja, genau. Also, um nochmal zurückzukommen. Es gab niemals einen Rückfall, auch in der Schwere der Zeit nicht.
Ja.
Ob ich daran gezweifelt habe? 1000-fach.
Warum?
Weil ich nicht mehr dazugehört habe in vielen Sachen. Weil ich im Abseits stand. Also man steht im Abseits, wenn man die Kontrolle verloren hat. Und dann steht man aber auch wieder in Abseits, wenn man sie sich wieder zurückgeholt hat.
Mhm.
Weil, ja, man mit jemandem, der nicht trinkt, da hat man wahrscheinlich zum einen nicht so viel Spaß.
Spaßbremse?
Ja, vielleicht so. Und zum anderen mag man auch nicht, und da kann ich auch von mir ausgehen, nicht gerne das Spiegelbild vor einem gehalten haben wollen. Das will man nicht. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass ich oftmals auch so eine Person war, die gesagt hat, komm, so ein Gläschen. Ist doch nicht schlimm, weil man gar nicht alleine trinken wollte. Das will man ja gar nicht machen. Mhm. Man will zusammen. Ja, da fällt mir gerade irgendwie dieses Lied ein, ne? Zusammen, wir gehen zusammen den Bach runter, ja?
Ich kenn's von, jetzt nicht.
Nein? Ja, von, genau, ja, wir gehen zusammen den Bach runter. Das will man nicht alleine machen. Und auch da spreche ich natürlich, ne, ich will das nicht verallgemeinern von mir, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, es war in meiner Zeit so, dass wenn jemand dort nicht getrunken hat, war mir das sehr unangenehm.
Und in deiner Familie, in deinem engsten Umfeld, wurde, ich sage jetzt mal, die Abstinenz mitgetragen oder bei Familienfeiern wurde trotzdem getrunken? Wie war es bei dir zu Hause?
Na, zu Hause gibt es keinen Alkohol mehr. Es sei denn, naja gut, mein Mann trinkt Bier, aber das triggert mich nicht. Das, ich habe nie Biertrinker, deswegen ist mir das, war mir das auch egal. In weit schweifendem Umfang der Familie gibt es nach wie vor bei Feiern Alkohol. Ja.
Aber gehst du dann entweder nicht hin oder gehst du früher oder wie machst du das?
Das ist eine schwierige Frage, auf die es nicht konkrete, es gibt keine konkrete Antwort.
Keine drauf. Eindeutige.
Keine eindeutige. Also es gibt, es gab in der Vergangenheit schon Situationen, wo ich nicht hingegangen bin. Das wurde nicht sehr gut gesehen. Es gab aber auch Situationen, die ich ausgehalten habe. Es war aber ein Aushalten. Ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, mitzufeiern, weil ich darauf bedacht war, nicht zu trinken.
Also deine Konzentration lag schon auch darauf?
Ja, ja, ja. Also ne, es war dann, geschafft. Vorbei, keine Hose. Leider.
Aber du warst da.
Ich war da.
Du warst Teil dessen?
Ich war kurz Teil dessen, wenn man das so sagen darf.
Ja. Was hat dir noch geholfen? Du hast ja auf Therapie angesprochen.
Ja.
Ab wann bist du in eine Therapie gegangen? Also bist du, du warst ja in der Gruppe.
Richtig. Also es war die Therapie, diese Gruppe.
War, ja, die Gruppe war die Therapie.
Genau, ich war, ich habe dann noch eine Selbsthilfegruppe besucht. Über einen längeren Zeitraum. Ich habe den Lotsen, die Ausbildung des Lotsen angefangen und so fing das dann auch an, das Netzwerk ein Stück weit auszubauen. Also Menschen zu treffen, die ja dasselbe durchgemacht haben, mehr oder weniger schlimm. Und ja, das war, das wurde, dann wurde es einfacher. Genau, ich habe und als dann die Lotsenarbeit anfing, damals in Brandenburg, das war, wie soll ich denn das jetzt sagen? Ich glaube, es war auch ziemlich schwierig, weil die Rückschläge wahnsinnig groß sind. Also
generell, meinst
generell, du? Generell, ja, ja. Und aber es hat mich umso mehr bestätigt, den richtigen Weg gegangen zu sein. War das jetzt irgendwie verständlich?
Ja.
Ja? Manchmal habe ich es nicht so mit dem Ausdruck.
Doch, du hast, also wie ich das so verstehe, ist, du hast einfach das, was du selber durchgemacht hast, und das hast du ja auch mit deiner Ausbildung zur Genesungsbegleiterin gemacht, dass du jetzt eigentlich auch was zurückgibst. Also du bist Genesungsbegleiterin und kannst Lotsin sein, weil du weißt, wie es sich anfühlt. Es ist ja die eine Seite, aus ärztlicher, therapeutischer, pflegerischer Sicht jemanden zu betreuen, aus einer Abhängigkeit herauszukommen. Aber du weißt ja aus eigener Erfahrung, wovon du sprichst. Ich denke mal, also ich kann mir gut vorstellen, dass es dir auch, also es darf dich stolz machen, finde ich. Das sage ich jetzt einfach mal ganz persönlich, weil es was ganz Wertvolles ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einen auch wieder ein bisschen Stärke zurückgibt. Oder darf ich das so sagen, so ein Selbstwertgefühl?
Es ist niemals eine Einbahnstraße. Es kommt immer was zurück. Ja. Und es, also das Selbstwertgefühl im Sinne von, ja, du hast, du bist, du brauchst nicht zweifeln daran, die falsche Entscheidung irgendwann mal getroffen zu haben. Ne? Das ist, das war schon die richtige. Auch wenn es schwer, ne, es war nicht einfach. Aber geh den weiter.
Ja, was brauchen denn Menschen aus deiner Sicht besonders dringend, wenn sie sich für den Weg entscheiden, sich Hilfe zu suchen? Sich Hilfe zu suchen ist ja eine Entscheidung.
Ja.
Ist ja eine Entscheidung gegen die Sucht. Egal welche. Was brauchen diese Menschen, was glaubst du? Aber was hast du gebraucht?
Oh, was hätte ich, was habe ich gebraucht? Ja, Verständnis auf alle Fälle. Nicht. Einige Menschen brauchen ja auch mehrere Anläufe.
Ja, ja. Und das ist auch okay.
Das ist total okay, weil ja. Das gehört einfach auch dazu. Mhm. Nicht aufgeben, diesen Glauben nicht aufzugeben. Auch von deinem Umfeld. Ich kann es gut nachvollziehen, wenn das Umfeld sagt, ich halte das nicht aus. Ne? Mhm. Ich kann das nicht mehr mit anschauen und ich kann auch vielleicht deine Rückfälle nicht mehr ertragen, weil es zu schwer für mich ist, einen Menschen, den ich so liebe, so leiden zu sehen. Auf welchen, ne? Macht sich ja kaputt. Das kann ich nachvollziehen, wenn dann jemand sagt, boah, nee, also ne, ich muss mich selbst schützen, ich gehe jetzt mal ein paar Schritte zurück. Und wenn dieser Mensch, der diese Suchterkrankung hat, wieder aufsteht, weil auch das ist schwer nach einem für sich selbst wahnsinnig enttäuschenden Rückfall, wieder aufsteht und sagt, wieso, na jetzt nochmal. Ne? Ja. Es hört sich jetzt auch einfacher an, als es getan ist. Ja, dann würde ich glaube, es ist besser für jemanden, dann nicht zu hören, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Oder, ach, jetzt sagst du es zum 28. Mal.
So, ne? Das wird doch wieder nichts.
Das wird doch wieder nichts. Schaffst du doch nicht. Wissen wir doch. Ne? Sondern sich immer noch mal ins Gedächtnis zu rufen, womit wir es hier zu tun haben, dass es eine Krankheit ist und dass es nicht leicht ist, für denjenigen wieder aufzustehen und sich dem wiederzustellen, ob es jetzt geistig oder eben halt auch körperlich ist. Ne? Das sind ja zwei Sachen, die man dann durchmachen muss. Und auf dem richtigen Zug aufzufahren und sitzen zu bleiben. Ja, das ist schon sehr, sehr schwer. Und nicht daran zu zweifeln, sondern ihnen immer wieder Glück zu wünschen und immer wieder da zu sein. Ja.
Glaubst du, unsere Gesellschaft ist da gut aufgestellt?
Nein.
Eindeutige Antwort.
Nein.
Nein.
Nein, ist sie nicht. Ich würde mir wünschen, dass es besser wäre, mehr Verständnis zu haben, ja.
Wie hat sich denn dein Leben verändert, seit du abstinent lebst? Also zumindest im beruflichen Umfeld weiß ich, da hat sich einiges getan.
Ja, ich habe es hat sich so unglaublich viel getan. Aber sowas passiert auch nicht über Nacht. Das ist auch alles ein Prozess. Und manchmal habe ich mich auch gefragt, du lieber Himmel, wann kommen denn jetzt die Früchte deiner Taten? Das hat sich etwas gezogen. Aber es hat sich alles geändert. Mein Blick hat sich geändert. Meine Weite hat sich verändert im Hinblick auf das Leben überhaupt. Ich bin wahnsinnig dankbar und achtsamer. Gehe mit Also ich gehe ganz anders mit mir um. Ich gehe anders mit dem Umfeld um. Ich habe bei mir in Velten eine Selbsthilfegruppe gegründet. Mhm. Allerdings nicht speziell auf Sucht, sondern auf psychische Krisen, ja. Ne, weil das kennen wir alle, ne, psychische Krise, ja. Stigmatisierung und so weiter. Mhm. Ja, so, und das Durchhalten ist anders. Ich habe früher viel angefangen, nicht weitergemacht. Mhm. Das ist jetzt nicht. Da mache ich schon ich gehe weiter, ich höre nicht auf. Mhm. Und was du schon gesagt hast, ne? Mein beruflicher Weg ist ein komplett anderer. Ich habe meinen alten Beruf, den ich sehr geliebt habe. Ne? Ja. Also den habe ich sehr, sehr gerne gemacht, aber den habe ich an den Nagel gehangen und bin jetzt diesen Weg gegangen. Und der gefällt mir sehr viel besser, muss ich sagen.
Genau, du arbeitest jetzt als Genesungsbegleiterin in den Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk und unterstützt eben selbst andere Menschen damit. Du hast gesagt, du hast die Selbsthilfegruppe gegründet. Was bedeutet dir diese Unterstützung für andere, die eben in Not geraten sind, die sich in Not befinden, in einer Krise, vielleicht auch in einer Art Hoffnungslosigkeit?
Genau das wieder zu geben, Hoffnung. Das ist nicht das Ende, weil manchmal fühlt es sich so an, als wäre es das, ja, dass man nicht mehr weiterkommt, dass ja, nicht nur in der Sucht, ne, in den anderen Erkrankungen ja auch. Und ich möchte da sein, um Hoffnung zu geben, um vielleicht die Sprache so ein Stück weit zu Also ich glaube zum Beispiel, ne, wenn man jetzt wenn man so über sich selber so sagt, ich bin Alkoholiker oder ich bin eine trockene Alkoholikerin oder so, dann geht man ja mit sich schon sehr hart ins Gericht.
Ja,
und wenn man das vielleicht schon ein bisschen korrigiert mit, ich glaube nicht, ich würde eher sagen, dass sie eine suchterkrankte Person sind.
Ja, eine Krankheit einfach
ja,
haben.
Ja, und dann ist das milder, dann ist das schon nicht mehr so hart. Und das fühlt sich dann nicht mehr so arg an. Und so viele andere Sachen kann man schon mit viel, also Sprache ist so wichtig, ne? Kann man mit Sprache auch ändern.
Und wie erlebst du zum Beispiel Betroffene jetzt im klinischen Kontext, mit denen du arbeitest? Was hilft denen besonders, wenn sie mit dir als Genesungsbegleiterin sprechen, etwas unternehmen, mit dir in Kontakt sind?
Das ist ganz unterschiedlich. Jeder, der es für irgendwie braucht. Ne? Mhm. Manch einer braucht gar keine Sprache im Moment, sondern einfach nur ein Ohr. Nicht alleine zu sein mit sich und mit seinem Problem. Und oftmals einfach auch fragen, wie haben Sie das geschafft? Weil auch immer, ne, das war mein Weg. Sie müssen ihren Weg finden und was versuchen. Wir versuchen einfach zusammen, die Ressourcen wieder herauszufischen, die wir haben, die sie haben. Und dann versuchen wir dort vielleicht einen Weg zu finden, den sie gut gehen können. Ja. Die gesunden Anteile mehr herauszukitzeln als das, warum man jetzt gerade in der Klinik ist.
Aber auch die Menschen haben ja eine Entscheidung offensichtlich getroffen, in eine Klinik zu gehen, oder?
Ich denke, ich hoffe, viele von sich aus, einige dann eher dann auch fremdbestimmt, aber vielleicht dann auch auf dem richtigen Weg dadurch.
Ja. Wir haben ja vorhin noch kurz über das Thema nahestehende Person, Angehörige, was hilft nicht, gesprochen. Ohne sich selbst und andere zu überfordern. Und du hast auch schon sehr klar gesagt, es ist absolut kontraproduktiv, wenn diese Suchterkrankung nicht ernst genommen wird. Was möchtest du vielleicht auch nochmal Angehörigen oder nahestehenden Personen mitgeben, wenn eine Person in ihrem Umfeld sagt, ich trinke nicht, weil?
Was ich eigentlich mitgeben würde wollen, was ich mir so wünschen würde, ist, dass ein Weil gar nicht mehr da sein muss, sondern ich trinke nicht. Und anstelle dessen zu sagen, was möchtest du sonst trinken? Oder was darf ich dir anderes anbieten?
Ja.
Dass das eine Selbstverständlichkeit wird. Dass
es einfach okay ist.
Dass,
ne?
Dass es einfach ja dazugehört.
Ja.
Ne? Dass es völlig in Ordnung ist, wenn jemand sagt, ich trinke doch lieber heute eine Fanta. Und das nicht hinterfragt wird, sondern ja, okay.
Und das auch parat hat.
Im besten Fall auch das, ja.
Wenn heute jemand zuhört, was ich sehr hoffe und merkt, ich erkenne mich in der Geschichte von Nadine wieder. Was möchtest du dieser Person mitgeben?
Auch da würde ich mir total wünschen, dass diese Person weiß, dass sie Hilfe bekommt, wenn sie sie braucht. Wir haben ja dann, ne, packst du ja dann in den Shownotes.
Das mache ich, auf jeden Fall.
Genau,
ja.
So viele Anlaufstellen, ob es die Caritas ist oder ob es auch das Lotsennetzwerk ist. Ja, dass ein Lotse, das haben wir gar nicht besprochen übrigens, ne, was so ein Lotse eigentlich macht.
Lass uns das gern tun. Ja. Also das ist ja total wichtig. Das Lotsennetzwerk gibt es ja bundesweit. Du bist jetzt für Berlin und Brandenburg zuständig. Bitte unbedingt.
Ja, also die Lotsen sind wie die Genesungsbegleiter nur deswegen Lotsen, weil sie wissen, wie es einem geht. Ne? Also die haben eine Suchterfahrung und sind, und das ist auch wichtig zu wissen, Minimum 2 Jahre abstinent. So, ne? Das ist auch Voraussetzung, um dass man Lotsen wird. In Brandenburg ist es so, dass man ein Vierteljahr bis zu einem halben Jahr betreut werden kann. Was heißt Betreuung? Also tatsächlich ist es so, dass Menschen, die jetzt vielleicht unter ganz argen Suchtdruck sind, ja, dort anrufen und sagen, was kann ich denn jetzt tun? Ich würde jetzt losgehen, aber ich möchte das ja gar nicht. Und dann versuchen
Ich möchte jetzt losgehen, um
Alkohol zu besorgen.
Zu kaufen.
Genau. Ja, und dann versuchen sie beide einen Weg zu finden, um genau diesen Druck gerade irgendwie so ein bisschen loszulassen, dass wir wieder irgendwie durchatmen können. Auch persönliche Gespräche im Sinne von, wir gehen was essen. Mhm. Berichte mir, was ist bei dir los? Was hat sich verändert? Was wünschst du dir? Auch überhaupt werden über Ziele gesprochen. Was kann man sich denn vorstellen, wieder zu tun oder Neues zu tun? So, ne? Wie kann man also das erreichen? In Berlin ist es auch bis zum halben Jahr. Kann man betreut werden von einem Lotsen, von einer Lotsin, die auch nichts kostet? Ne? Mhm. Oftmals ist er mal, Gott, was, ne? Nein, ich persönlich kann fast zu jeder Tages- und Nachtzeit angerufen werden. Wenn ich nicht rangehe, rufe ich zurück in der Regel. Genau, und wir besprechen die momentane Lage, wir besprechen, was war. Manchmal ist es auch ein Rückfall, der dann besprochen werden kann. Ne? Ja, und gerade für Menschen, die aus der Entgiftung kommen und dann nicht wissen, wie es weitergeht, oder aber sie wissen es schon und müssen aber jetzt noch eine Zeit lang irgendwie zu Hause bleiben, um dann in die Langzeit zu gehen, wie überbrücke ich diese Zeit? Und das ist sehr gut mit einem Lotsen machbar. Genau. In Berlin, auch in Brandenburg, aber in Berlin eher, ist es auch so, dass die Lotsen, Lotsinnen auch mit zu Terminen gehen, zur Schuldnerberatung oder so. Ne? Mhm. Manchmal wird das eben halt ein bisschen vernachlässigt, es wurde dann keine Briefe mehr geöffnet. Da sind die Lotsen auch bereit, dort Unterstützung zu geben.
Na klar, die Sucht kann ja ganz unterschiedliche Auswirkungen haben, ob das gesundheitlich ist, ob das sozial ist, ob das finanziell ist, wenn ich nicht mehr arbeiten gehen kann, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, meinen Arbeitsalltag zu stemmen sozusagen. Ich rutsche vielleicht in eine Arbeitslosigkeit. Das kann ja, die Auswirkungen sind ja individuell verschieden. Mhm. Ja. Den Kontakt zum Lotsennetzwerk packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, kann also jeder dort nachlesen. Aber ich merke, dass du darin aufgehst. Mhm. Also das spürt man auch, dass du, ja, das ist, also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen platt an zu sagen, es tut dir gut, da andere zu unterstützen, weil diese Hilfe hattest du nicht, oder?
Nein, die Hilfe hatte ich nicht. Hätte ich vielleicht haben können, wenn ich in die Entgiftung gegangen wäre. Da gibt es ja auch so einen Sozialdienst, der eben halt auch darauf hinweist, es gibt die Lotsen und so weiter. Oder andere Anläufe, ne? Ich bin ja nicht gegangen, ich hatte sie nicht und ich hatte das Wissen auch nicht. Das kam erst ja viel, viel später. Und ich hätte mir gewünscht, tatsächlich einen Lotsen an meiner Seite. Mhm. Ne, das ist schwierige Situation, wie zum Beispiel das platzierte Weinglas in meiner Küche nach 3 Monaten Abstinenz. Das hätte mir sehr gut getan, dann darüber nochmal zu sprechen und zu sagen, was mache ich denn jetzt? Ja, oder wie ich mich fühle, ne? Man kann ja auch so viele Gefühle gar nicht zuordnen. Und dann, wenn man aber ein Gefühl einen Namen gibt, ist es vielleicht doch ein bisschen einfacher, darüber zu bleiben. Das hätte ich mir schon gewünscht. Und es ist für mich heute auch ein mega Herzensprojekt. Ne? Ich bin gerne Genesungsbegleiterin und liebend gerne Lotsin. Ja.
Toll. Zum Abschluss würde ich dir also auch noch eine persönliche Frage stellen. Es waren ja alles sehr persönliche Fragen, aber was hätte denn die Nadine von heute der Nadine von damals gerne gesagt?
Da gibt es tatsächlich nichts. Ich bereue nichts. Ich bereue auch nicht, dass ich 2012 immer noch nicht gecheckt habe, dass ich tatsächlich ein Problem habe. Ne? Oder ich das schon gecheckt habe, aber nicht wirklich was umgesetzt habe. Ne? Weil ich glaube nicht, dass ich, wenn ich es damals gemacht hätte, ich an diesem Punkt wäre, wie ich heute bin. Ich glaube, dass Lenz Schicksal, wobei es das wahrscheinlich gar nicht gibt, aber ich glaube, dass das musste so kommen, wie es kam. Und es ist so richtig so, wie es ist. Ich würde nichts anderes machen. Und ich bin auch nicht im nachtragend mit mir oder böse mit mir, dass ich das nicht von früher geschnallt habe. Ne? So dieses, mein Gott, das hättest du ja nun wirklich mal. Ne? Nein, es ist okay.
War das ein Prozess, dahin zu kommen?
Ja. Ich war viel wütend auf mich. Ich war viel voller Scham, das hatten wir ja vorhin. Ich war voll mit Schuldgefühlen. Mhm. Ja, bis zum Haaransatz. Das war schlimm. Aber das hört auch wieder auf. Ne, mit jedem Gespräch, mit jedem Outing, Offenbarung, Entschuldigung, wie auch immer. Ne? So, man darf und man sollte sich auch vor sich selbst entschuldigen. Mhm. Man darf sich auch verzeihen. Und ich finde das wichtig.
Das ist ein ganz starkes Schlusswort. Ich danke dir sehr für deine Offenheit. Danke, dass du da warst. Und ich glaube, dass das ganz vielen Menschen hilft. Danke.
Gerne.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Nadines Geschichte bis hierhin zu begleiten. Die wichtigste Botschaft dieser Folge ist vielleicht, dass Veränderung möglich ist. Nicht von heute auf morgen, vielleicht auch nicht ohne Rückschläge, aber Schritt für Schritt. Ich finde, Nadines Geschichte zeigt eindrucksvoll, wie viel Mut es braucht, sich einer Suchterkrankung zu stellen, Hilfe anzunehmen und den eigenen Weg weiterzugehen. Und sie zeigt auch, dass eine Suchterkrankung keine Frage von mangelnder Disziplin oder fehlender Willensstärke ist, sondern eine Erkrankung, die Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen treffen kann. Gleichzeitig macht ihr Weg Hoffnung, denn selbst nach schweren Krisen können sich neue Perspektiven eröffnen. Und niemand, auch nicht du, muss diesen Weg allein gehen. Lasst uns aus dieser Folge mitnehmen, etwas genauer hinzuschauen, weniger zu urteilen, mehr zuzuhören und vor allen Dingen Menschen mit einer Suchterkrankung nicht auf ihre Erkrankung, ihre Sucht zu reduzieren. Und wenn du selbst das Gefühl hast, dass Alkohol oder andere Suchtmittel in deinem Leben zunehmend Raum einnehmen oder wenn du dir auch Sorgen um einen nahestehenden Menschen machst, dann hole dir Unterstützung. Hilfs- und Beratungsangebote packen wir dir in die Shownotes. Und wenn du mehr über die medizinischen Hintergründe von Suchterkrankungen erfahren möchtest, dann lege ich dir auch sehr unsere Folge mit Dr. Lieselotte Mahler ans Herz. Dort sprechen wir ausführlich darüber, wie Suchterkrankungen entstehen, welche Warnzeichen es gibt und welche Behandlungsmöglichkeiten dir zur Verfügung stehen. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst, weiterempfiehlst oder uns eine Bewertung dalässt. Dafür ganz lieben Dank. Bis zum nächsten Mal und alles Gute. Diagnose Kopfsache, der Gesundheitspodcast aus dem TWW, wird produziert von Bose Park Productions. Redaktion und Produktion Miki Sitsch und Fabio Lautenschläger. ProduzentInnen Sue Holder und Chris Guse. Host und Redaktion Claudia Noack aus dem TWW.